Wir sind in der Bildungsarbeit mit sich verändernden gesellschaftlichen Realitäten konfrontiert. Was sind die sich daraus ergebenden Herausforderungen und wie können wir Schule dafür stärken? Wie kann Schule zu einem vielfältigen, weltoffenen Erfahrungsraum für alle Kinder werden? Und warum brauchen wir dafür mehr Diversitätskompetenz und Multiprofessionalität? Mein Name ist Mario Rieder und ich erzähle gleich mehr darüber in Freiräume, Bildung, die ermöglicht und beteiligt. Willkommen zurück bei der ersten Themenfolge von Freiräume. Beginnen möchte ich diesen Beitrag mit meiner eigenen Bildungsgeschichte. Nicht, weil diese so spektakulär und einzigartig wäre, sondern einfach, weil diese durchaus bestimmend war für den Weg, den ich gegangen bin und vor allem auch für meinen Blick auf Bildung. Ich bin in Innsbruck in Tirol aufgewachsen und war in meiner Familie der Erste, der die Chance hatte, eine höhere Schule zu besuchen. Ermöglicht wurde das in erster Linie durch meine Großmutter, bei der ich großteils aufgewachsen bin, der es aus ihrer politischen Haltung heraus wichtig war, dass aus dem Buben etwas wird. Sozialer Aufstieg durch Bildung. Und durch eine Volksschullehrerin, deren Aufmerksamkeit ich offensichtlich wecken konnte und die mich mit ihren Mitteln bestmöglich förderte. Erleichtert wurde dieser Weg durch die Bildungsreformen der Kreisky-Ära, die soziale Hürden beseitigte oder zumindest verringerte. Was ich davon für mich und meine Bildungsarbeit der letzten 40 Jahre mitgenommen habe? Es darf eben nicht von diesen glücklichen Zufällen abhängen, etwa eine solche Oma und eine solche Lehrerin zu haben, die ein Kind in dieser Weise wahrnehmen und bestärken. Wir müssen vielmehr Bildung so gestalten, dass sie jedem Kind diese Wege öffnet und auf diesen Wegen es stärkt, unabhängig vom Geldbeutel oder dem Schulabschluss oder der Herkunft der Eltern. Was ich von meiner persönlichen Bildungsgeschichte auch mitgenommen habe? Wie wichtig es ist, finanzielle und bürokratische Hürden im Zugang zu Bildung zu beseitigen, wie es zu meiner Schulzeit durch das sogenannte Gratis-Schulbuch, die Schülerfreifahrt und den offenen Zugang zu höheren Schulen war. Ich weiß auch, was es bedeutet, sich ohne unterstützendes Lernumfeld durch die Schule und ihre Anforderungen auf sich selbst gestellt durchzuarbeiten. Ohne hilfreiche Lernressourcen zu Hause, wie einer umfangreichen Bücherwand im Wohnzimmer und mit Hausaufgaben, die auf mich allein gestellt am Küchentisch erledigt werden mussten. Und ich kenne vor allem das Gefühl sehr gut, nicht am richtigen Platz zu sein, nicht dazuzugehören, mich auf einem fremden Terrain zu bewegen, das ich nicht kenne, anderen aber offensichtlich sehr gut vertraut ist. Das war nicht unbedingt so im noch eher vertrauten Umfeld der Volksschule, aber spätestens dann im Realgymnasium, das ich als einer der ganz wenigen Kinder aus meiner Volksschule besuchen konnte. Und damit sind wir beim Kern dessen, worauf wir achten müssen, wenn wir Schule so gestalten wollen, dass wirklich jedes Kind mit seinen Möglichkeiten bestmöglich gefördert wird. Das heißt, unser Blick muss sich radikal darauf richten, was Kinder brauchen, um sich gut zu entwickeln, welche Schule Kinder brauchen, also wie es die Bildungsforscherin Esther Dominic Klein auf den Punkt gebracht hat, The School Children Deserve. Denn genau das ist ein entscheidender Faktor, der über den sogenannten Schulerfolg entscheidet. Nämlich inwieweit Kinder und Jugendliche Schule als einen Ort erfahren und erleben, an dem sie wahrgenommen werden und gestärkt werden, in dem, wie sie sind, in ihrer Vielheit. Und inwieweit Schule ein Ort ist, den sie als ihre Schule erleben, als ein sie stärkendes Umfeld, dem sie vertrauen können und das sie auch als Lernumgebung für sich offen zugänglich nutzen können. Insofern besteht dieser sogenannte Schulerfolg ja auch nicht darin, ob Kinder und Jugendliche trotz aller möglichen Hürden erfolgreich die Schule bewältigen und schaffen, sondern umgekehrt darin, ob Schule erfolgreich ist, sie in diesem Sinn wahrzunehmen, zu stärken und sie auf ihren individuellen Bildungswegen bestmöglich zu unterstützen. Und wir wissen ja aus der Bildungsforschung schon lange, dass es vor allem auch der Blick auf die Kinder ist, der über diesen sogenannten Schulerfolg entscheidet. Dass es die oft sehr pauschalen Zuordnungen und Zuschreibungen sind, abwertend oder aufwertend, einschließend oder ausschließend, die diesen Schulerfolg als wichtiger Faktor neben dem sozioökonomischen Hintergrund oder dem Bildungsgrad der Eltern beeinflussen. Kindern werden in pädagogischen Kontexten oft pauschale Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugeschrieben und damit auch Möglichkeiten und Potenziale aufgrund ihres sozialen und kulturellen Milieus, aus dem sie kommen, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Familiensprachen, ihrer Religion oder ihres Aussehens. Und diese Zuschreibungen blockieren dann als vorgefertigte Bilder und Annahmen die Wahrnehmung des konkreten Kindes in seiner jeweiligen Individualität, beziehungsweise reduzieren es auf seine Herkunft und sein Umfeld. Und diese Zuschreibungen werden dann oft auch von den Kindern oder Jugendlichen als Selbstzuschreibungen, als zugewiesene Rolle übernommen und verfestigt. So wie etwa ein Vater feststellt, von dem der deutsche Migrationsforscher und Pädagoge Mark Terkisidis in einem Vortrag erzählt hat, der meinte, meine Kinder kommen türkischer aus der Schule, als sie reingehen. Ein Phänomen, das in der Sozialpsychologie als Stereotype Threat beschrieben wird, der dann auftritt, wenn Menschen befürchten, aufgrund von Vorurteilen oder Stereotypen über ihre Person als wenig begabt oder unfähig eingeschätzt zu werden und negativ beurteilt zu werden. Eine aufschlussreiche empirische Untersuchung dazu, wie diese Mechanismen die schulischen Leistungen von Schülerinnen mit Migrationsbiografien negativ beeinflussen können, hat die Salzburger Psychologin und Bildungswissenschaftlerin Halimah Moshevich erstellt. Den Literaturhinweis zu dieser Publikation habe ich in den Shownotes hinterlegt. Es ist daher wichtig, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit zu sehen und zu stärken und dabei Schule als einen gemeinsamen Lernort zu gestalten, an dem Kinder aus ganz unterschiedlichen sozialen, kulturellen und sprachlichen Lebenskontexten miteinander lernen. Wir müssen uns daher im Kontext Schule und Bildung von unrealistischen und überzogenen Normalitätsansprüchen und Harmonieerwartungen lösen, wie es Mark Terkisidis im erwähnten Vortrag treffend auf den Punkt bringt. Nämlich mit der Frage, was denn die Norm sei, angesichts der Tatsache, dass in deutschen Großstädten die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen über einen sogenannten Migrationshintergrund verfügen, das heißt, dass zumindest ein Elternteil noch selbst zugewandert ist. Diese gesellschaftliche Realität einer sogenannten postmigrantischen Gesellschaft bedeutet, dass wir Migration nicht mehr als Ausnahme und Abweichung von einer postulierten Normalität einer Mehrheitsgesellschaft begreifen können, sondern als gegebene Realität in unserer Gesellschaft zur Kenntnis nehmen sollten. Und dass wir somit Migration und die daraus resultierende Pluralität und Diversität und damit auch Mehrsprachigkeit längst nicht mehr als Randthema oder vorübergehendes Phänomen sehen können, sondern als ein gesellschaftlich zentrales Handlungsfeld und somit auch Handlungsanleitung nicht nur für die Bildungspolitik, sondern auch für alle Bildungseinrichtungen. Alles andere wäre Realitätsverweigerung. Wir haben in unserer Gesellschaft und damit auch an unseren Schulen Kinder mit wachsend unterschiedlichen und heterogenen, oft internationalen Familiengeschichten, mit sehr diversen sozialen Realitäten und kulturellen Leitbildern, Konfessionen, Lebensweisen und auch vielzähligen Erst- und Familiensprachen. Und auch mit all den Verwerfungen, den Ambiguitäten und Widersprüchen, die das für die Kinder und deren Familien bedeutet. Das heißt auch, dass veraltete, einfache Schubladen wie Migrationshintergrund oder eine Trennung zwischen Deutsch und Nichtdeutsch nicht mehr als Erklärungs- und Handlungsmuster funktionieren und an dieser komplexen Realität völlig vorbeigehen. Eine Realität, die oft auch mit dem Begriff Superdiversität beschrieben wird. Anders als wir es in den 1970er bis 1990er Jahren in der schulischen wie außerschulischen Bildungsarbeit uns zumindest noch suggerieren und als Grundlage dieser Bildungsarbeit machen konnten, gibt es diese vereinfachenden sprachlichen oder ethnisch-kulturellen Schubladen wie Türkisch oder BKS schon längst nicht mehr. Und wir müssen uns auch, wie gesagt, endgültig von der Fiktion verabschieden, es gäbe so etwas wie eine soziale und kulturell homogene Mehrheit von Kindern als Standard und Norm an den Schulen, an der sich Unterricht orientiert und in die wir Kinder aus anderen sozialen und kulturellen Kontexten sozusagen hineinintegrieren, beziehungsweise diese in separate sogenannte Fördergruppen oder Sonderprojekte abschieben. Mögen sie nun Ausländerklassen heißen, wie noch vor 30 Jahren, oder aktuell Deutschförderklassen oder verpflichtende Sommerschule. Und sie dort als Sonderfälle, als Problemfälle speziell behandeln müssen, bis sie in diese Norm hineinpassen. Nicht Kinder müssen sich daher dorthin bewegen, wo Schule sich von einer überholten bildungsbürgerlichen Normalitätsvorstellung ausgehend verortet und sich dort hinein integrieren, also anpassen, im Sinn von normgerecht werden, sondern Schule muss sich ebenso wie andere Bildungseinrichtungen dorthin öffnen und dorthin bewegen, wo die Kinder und ihre Familien mit ihren vielfältigen Lebensrealitäten sind. Das nicht zuletzt auch in einer diskriminierungskritischen Selbstreflexion, in der Stärkung der Ambiguitätstoleranz von Bildungseinrichtungen und vor allem in der bewusst gestalteten Förderung ihrer Diversitätskompetenz, einer Diversitätskompetenz in ihrer Organisation, ihrer Kommunikation und in ihrer personellen Aufstellung. Nicht zuletzt auch was Leitungsfunktionen betrifft, im Sinn der Sichtbarmachung dieser Diversität und damit der Repräsentanz und aktiven Teilhabe aller in unserer Gesellschaft. Somit auch als Schritt zur Demokratisierung von Schule. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sehen sich aber nicht nur aus diesem Grund heutzutage mit sich rasch verändernden, oft weitaus komplexeren Herausforderungen und daraus resultierenden Aufgaben konfrontiert als etwa noch vor 20 bis 30 Jahren. Aktuelle Herausforderungen an Schulen ergeben sich durch die gesellschaftlichen Auswirkungen allgemeiner Krisensituationen, wie weltweite Konflikte und soziale Polarisierungen, Klimawandel, Pandemien, Wirtschaftskrisen und ähnliches, ebenso wie aus den gesellschaftlichen Auswirkungen von Migration und Flucht. Und sie ergeben sich ganz konkret auch aus der wachsenden Zahl von armutsgefährdenden Familien mit existenziellen Sorgen, sowie nicht zuletzt auch aus der verstärkten doppelten Berufstätigkeit von Eltern als gesellschaftliche Realität. Eine wesentliche Konsequenz dieser Entwicklungen ist auch, dass Kinder und Jugendliche so viel Zeit wie nie zuvor in Kindergärten oder Schulen verbringen. Diese Bildungseinrichtungen müssen somit vieles an Aufgaben und Funktionen übernehmen, die früher durch die Familien mehr oder weniger abgedeckt wurden, die das heute aus den vorhin genannten Gründen in vielen Fällen nicht mehr leisten können. Und unabhängig davon, wie das bewertet wird, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist auch das eine Realität, von der in der Ausrichtung und der Gestaltung der Arbeit von Schulen auszugehen ist. Und das bedeutet in seiner Konsequenz, Schule ist schon längst keine reine Unterrichtsanstalt mehr, sondern, wie es der deutsche Bildungsexperte Aladin Elmar Fahlani formuliert, hier findet Kindheit statt. Kindheit auch mit allen Sehnsüchten und Wünschen, aber auch Sorgen, Nöten, Ängsten und Krisen, denen sich Kinder und Jugendliche verstärkt ausgesetzt sehen. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir Schule neu und anders denken und organisieren müssen, wie auch der eben genannte Bildungsexperte Aladin Elmar Fahlani wiederholt deponiert, auf den ich mich in den folgenden Ausführungen stark beziehe. Wir müssen sie neu denken als eine Schule, die nicht mehr Unterricht, Lehrpläne und Benotungen als ihre einzige zentrale Säule sieht, um die herum sich alles andere anordnet, die Schülerinnen ebenso wie andere Aktivitäten, die an Schulen stattfinden, und die auch räumlich so organisiert ist, mit Fokus auf Unterricht in Klassenzimmern, der in einem mehr oder weniger großen, langgestreckten, rechteckigen Raum stattfindet. Sondern Schule sollte sich weiterentwickeln und erweitern von diesem reinen Ort des Unterrichtens zu einem umfassenden Erfahrungsraum für Kinder. Zu einer Schule, in der Unterricht weiterhin eine wichtige Säule in der Vermittlung wichtiger Kompetenzen darstellt, in der es aber auch eine zweite, ebenso wichtige Säule gibt. Einen Raum, in dem Kinder entdeckend vielfältige Erfahrungen machen können, gerade auch in Bereichen, mit denen sie aufgrund ihres familiären sozialen Umfelds sonst nicht oder kaum in Berührung kommen, etwa Musik und Kunst, ebenso wie Natur, Bewegung oder auch Sport. Das sind dann auch Angebote, die, so Elmar Fahlani, Kindheiten gleicher machen könnten. Ob Kinder Zugang zum Spielen eines Musikinstruments finden, schwimmen lernen, experimentieren, Natur entdecken oder sich gesund ernähren, das sollte nicht davon determiniert sein, in welche Familie und in welches soziales Umfeld sie geboren sind. Schulen müssen daher Orte für vielfältige Angebote, Entdeckungen und Erfahrungen werden, Orte mit Werkstätten, Ateliers, Gärten, Küchen, Sportmöglichkeiten und auch Gesundheitsvorsorge. Diese Aufgabe kann keinesfalls nur Lehrerinnen allein aufgebürdet und von ihnen erbracht werden. Dass es für die Erweiterung von Schule von einem reinen Ort des Unterrichtens zu einem offenen, vielfältigen und spannenden Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche braucht, ist eine breite Vielfalt von Menschen, die ihre Lebenserfahrungen und Berufserfahrungen aus verschiedensten Bereichen in die Schule einbringen und dann gemeinsam mit den Lehrerinnen an dieser Erweiterung von Schule zu einem Erfahrungsraum arbeiten. Einem Erfahrungsraum, in dem alle Kinder inspiriert und motiviert werden, die Welt für sich zu entdecken und für sich zu erobern, um eine Formulierung des bekannten deutschen Neurobiologen Gerald Hüther aufzugreifen. An Ganztagsschulen sind es Freizeitpädagoginnen, die in ihrer Arbeit mit den Kindern bereits viele Aspekte davon abdecken, die auch, zumindest in der Freizeitpädagogik in Wien, die ich ja aus meiner beruflichen Arbeit sehr gut kenne, oft über sehr unterschiedliche, spannende Lebens- und Berufserfahrungen verfügen, oft mit internationalen Biografien, sowie daraus resultierend über breit gefächerte interkulturelle Erfahrungen und Kompetenzen sowie ein hohes Ausmaß an Mehrsprachigkeit. Schulen als Erfahrungsraum brauchen somit Menschen mit sozialpädagogischer oder psychologischer Kompetenz, aber darüber hinaus auch Menschen mit Berufserfahrungen aus Bereichen wie Kunst und Kultur, Handwerk und Technik, Natur und Ökologie, Gesundheit und vieles mehr, die dann an Schulen mit diesen Erfahrungen tätig werden. Multiprofessionelle Teams, die Kinder bereichern, indem sie sie mit spannenden Projekten in ihrer Freude und Neugier am Entdecken und Gestalten der Welt inspirieren und die zugleich Lehrkräfte wesentlich entlasten, damit sich diese auf ihre Kernaufgaben, die pädagogisch unterrichtenden Aufgaben, fokussieren können. Womit diese Erweiterung schulischer Teams zu multiprofessionellen Teams als Nebeneffekt angesichts des viel diskutierten Lehrerinnenmangels als ganz pragmatischer Effekt auch zu einer Entlastung der Personal- und Arbeitssituation an Schulen führen kann und auch zu einem spürbaren Mehr an personeller Diversität in Schulen als Bildungsorganisationen beitragen können. Diese multiprofessionellen Teams sollten aber nicht mit dem verwechselt werden, was in Österreich unter dem Begriff Quereinsteigerinnen als Lösung der angespannten Personalsituation bei Lehrkräften versucht wird. Also Personen, die nicht über die entsprechende fundierte fachliche pädagogische Ausbildung von Lehrkräften verfügen, aber deren Aufgaben übernehmen sollen, was mehr als problematisch ist. Wie die Journalistin Elisa Tomaselli kürzlich in einem Kommentar im Standard feststellte, würde beim Kassenärztemangel wohl niemand nach Kampagnen für Quereinsteigerinnen rufen, aber genau das passiere seit Jahren im Schulbereich. Und sie bringt es damit auf den Punkt. Wobei die persönliche Motivation vieler Quereinsteigerinnen für mich völlig außer Frage steht. Die aus einem persönlichen Engagement heraus an Schulen tätig sein wollen und Kinder unterstützen und fördern wollen. Aber dann oft damit alleingelassen und rasch überfordert und verheizt werden, wie ich auch aus persönlichen Gesprächen vermittelt bekommen habe. Ebenso wie auch die Schulen oft damit alleingelassen und überfordert werden, diese hochmotivierten Personen sinnvoll in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Multiprofessionelle Teams in dem Sinn, wie ich sie hier meine, unterscheiden sich von diesem Modell der Quereinsteigerinnen grundlegend dadurch, dass die Menschen, die da in Schulen hereingeholt werden, eben nicht die zentralen unterrichtenden Aufgaben von Lehrerinnen übernehmen sollen, sondern in anderer Form mit den Kindern arbeiten sollen, im Bereich des entdeckenden Erfahrungslernens. Wobei es auch dafür selbstverständlich sowohl eine gute grundlegende Vorbereitung und eine kontinuierliche externe Begleitung der Schulen als auch dieser Personen bräuchte. Multiprofessionelle Teams könnten somit einerseits Schulen entlasten und auf breitere Beine stellen und andererseits Schule als Erfahrungsraum für Kinder bereichern. Mit der Chance, dadurch Schulen auch zu bereichern, durch eine Vielfalt von Menschen, die verschiedenen Lebenswelten und Lebensrealitäten der Kinder und ihrer Familien spiegeln und die damit wesentlich zu der Öffnung von Schulen zur Welt beitragen können, sozial, kulturell und auch sprachlich. Damit wir solche Menschen motivieren können, sich und ihre Erfahrungen in die Arbeit der Schulen einzubringen, braucht es meines Erachtens aber auch klare Signale, dass sich die Schule von heute deutlich von jener unterscheidet, in der viele von ihnen aufgrund ihrer Herkunft als Kinder und Jugendliche vermutlich selbst negative, weil ausgrenzende oder abwertende Erfahrungen gemacht haben und sie sich selbst nicht wahrgenommen gefühlt haben. Dieses positive, ermutigende Signal gilt es gemeinsam und glaubwürdig zu setzen, mit einer Schule, die Haltung, Kooperation und Vertrauen fördert und nicht ausschließlich Leistung und Bewerten in den Mittelpunkt stellt. Einer Schule, die diskriminierungskritisch handelt und die Diversität und Pluralität offen und selbstbewusst lebt. Einer Schule, wie wir sie uns wohl alle wünschen. Ja, das war's für heute. Bevor ich mich verabschiede, wie angekündigt, one more thing, der Buchtipp zur heutigen Folge. Es ist das dreisprachige Buch »Der lange Winter der Migration«. Erzählungen, Comedy, Essays in Arabisch, Farsi und Deutsch. Alle Infos dazu und zu allem anderen wie immer in den Shownotes. Danke, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Da wird es dann eine Reise ca. 100 Jahre in die Bildungsvergangenheit geben, in die spannende Geschichte und Tradition der demokratischen Bildungsarbeit der Volkshochschule Volksheim-Otterkring in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bis dann! Musik